Schiedsmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Kiez Urgestein Uli Koch im Golden Pudel Club. Hallo, lieber Uli.
Ja, hallo.
Also der Ralf hier, der ja den Kontakt zu dir hergestellt hat, der hat mir gleich geschrieben, dass du eine Kiez-Legende bist.
Ja, aber das sagt
man. Wenn einer, dann du.
Ja, aber das sagt man ja nicht von sich selber so. Ne? Das,
also andere sagen es auf jeden Fall.
Ja gut, dann, siehst du? Dann ist das so und ich sehe das nicht so. Ich lebe eben 30 Jahre fast wieder, seit 90er Jahre, ja, früher schon. Also wie nach Hamburg gekommen bin, so in den 80er Jahren, also 80 bin ich nach Hamburg gekommen. Mhm. Dann bin ich als Koch angefangen, Marienthaler Tennis- und Hockeyclub. Da habe ich dann 3 Jahre als Koch gearbeitet.
Das ist ja schon speziell. Uli Koch ist Koch.
Ja, genau. Ja, genau. Also,
der Name ist
Bäcker habe ich gelernt zum Anfang und dann wollte ich Koch machen, weil ich auf eine Bohrinsel wollte damals. Hatte mich beworben in Schottland, Aberdeen, über meinen Onkel, der kannte da den Ingenieur, aber das war 5 Jahre Wartezeit zu der Zeit.
Ach je.
Und ja, dann bin ich mit der Ausbildung als Koch angefangen im Marienthal, bin in 1980 in der Münster entlassen worden aus der JVA.
Ja, dazu kommen wir noch zur JVA. Das war, du greifst ja total vor hier.
Ja.
Das wissen die Leute ja noch gar nicht. Lass uns erstmal zu hier kommen, zu Pudel. Wir sind hier ja gerade im Pudel. Wir sitzen hier so hinterm Tresen in der, ich weiß nicht, im Aufenthaltsbereich der Mitarbeiter sozusagen, ne?
Genau.
Ja. Zwischen Kühlhaus und Kisten.
Kühlhaus und Tresen ungefähr.
Kühlhaus, also Tresen, ja. in der Kistenregion sozusagen.
Genau.
Das ist hier dein Arbeitsplatz? Du bist hier Putzkraft im Pudel?
Ja, also ich mache mir ja den Hintergrund, so alles, was ich nur schaffe. Das heißt hier, ich arbeite jetzt noch 10 Stunden im Monat. Ich habe COPD jetzt mittlerweile durch meine ganze Drogensucht und Abfeiern und meinen Lebenswandel sozusagen. Das kann ich nicht, schaffe ich nicht mehr. Ja, und ja.
Aber die 10 Stunden bist du
immer
noch
hier. Die 10 Stunden bin ich immer noch hier, genau.
Weil du es möchtest.
Weil ich es möchte und weil es auch Spaß bringt. Ne? Man wird immer wieder erinnert an gute Zeiten. Das heißt nicht, dass es jetzt schlecht ist, aber ja, es ist so.
Ist Pudel so ein bisschen Familie für dich?
Familie ist auch immer schon gewesen. Ne? Weil die haben mir in allen Lebenslagen, also hat mir der Pudel immer zur Seite gestanden, ne? Ob das Mitarbeiter vor 30 Jahren waren oder heute.
Ja, Wahnsinn. Aber seit wann bist du dabei hier?
Ja, ich bin ja nicht durchgehend dabei gewesen. Immer nur mal so von Anfang bis Ende. Und zwischendurch waren ja immer viele Ereignisse, wo ich dann nicht hier war. Ne? Das kann man nicht beschreiben. Aber im Großen und Ganzen 30 Jahre.
Also von Anfang an warst du dabei. Gibt es hier überhaupt Leute, die auch so lange hier sind?
Ja, das gibt es noch. Ja, das ist hier Charlotte und Viktor. Die sind beide Geschäftsführer, haben das übernommen damals und die waren auch von Anfang an dabei.
Und du?
Und ich, ja.
3 Leute?
Ja, 3 Leute noch.
Ja, Wahnsinn.
Und Ralf ist dann ja auch noch ein paar Jahre später dazugekommen.
Ja, aber nicht seit Anfang an.
Nee, nicht von Anfang an.
Nee.
Das war nur George Cameron, Rocco Schamoni und Norbert Karl. Die haben das ja hier gegründet damals.
Aber die sind ja jetzt nicht mehr da.
Nee.
Immer
mal wieder.
Ja.
Aber
wie war das hier früher? Du kennst es nur noch aus ganz anderen Zeiten.
Ja.
Wie hat sich der Laden oder auch das Publikum verändert?
Ja, das ist schwer. Also angefangen ist das ja Rockos Wohnzimmer. So, ne? Von der Schanze hier rübergezogen. Und dementsprechend war auch das Publikum. Ne? Viele Freunde, Leute und so weiter. Und immer mehr ist gekommen. Und immer mehr Musik in Vordergrund. Und so ist das dann entstanden. Ne? Dann Partys gekommen, dann Kunst dazu. War regelmäßig montags immer so Kunstausstellung. Und dadurch hat man dann viele Menschen noch kennengelernt, so Künstler, Musiker. Und so bin ich da auch reingerutscht dann nachher. Ne? Wieso machst du das denn nicht, dies denn nicht und das denn nicht? Ne? So Collagen habe ich dann nachher gemacht, hier vom Pudel, die ich, Sachen, die ich gefunden habe. Habe ich dann Arbeitscollagen, habe ich da gesagt, so für
Sachen, die Leute hier verloren haben.
Die Leute verloren haben, die nicht abgeholt worden sind und so. Das habe ich dann mit eingebaut in Bildern, habe da Collagen von gemacht.
Was zum Beispiel?
Und, aus was? Ja, alles Mögliche, so von Eintrittssachen, Armbänder, so Eintrittsbänder über Schmuck, Ohrringe, also was. Ne, oder so Erinnerungsstücke. Ja. Also so ein emotionaler Wert für andere vielleicht, ne, dass man da wiedergeben kann. So. Im Pudel gewesen.
Verewigt hast du.
Genau. Ja, sehr genau. Cool. Und dann gab es auch manchmal so Ausstellungen, da konnte man das dann ausstellen und verkaufen. Das war so Basel Art Zürich. Wenn du dich daran erinnerst vielleicht. So, das war nicht schlecht. Da hatte ich dann auch so ein Bild ausgestellt und so. Hätte ich verkaufen können, war leider nicht da.
Nee?
So
ein Ärger.
Das war Pech, leider. Ja.
Warst du gerade mal um die Ecke.
Ja, das war Pech. Aber und das waren so Sachen, wo das so Kunst und Musik in einen überging.
Das hat dir gefallen, ja?
Das war nicht schlecht, ja.
Und wie ist es heute so? Wie hat sich das verändert?
Heute so, ja. Das kann er gar nicht. Kann ich gar nicht viel eigentlich groß zu sagen, weil jetzt die Corona-Zeit dazwischen lag. Davor der Brand, der war gerade nach dem Brand, dann gerade wieder so ein bisschen Licht gesehen und dann war schon wieder aus. Mhm. Da war erstmal so ihre Pause. Und jetzt das Publikum ja, ist natürlich jung. Da kann ich überhaupt nicht mehr mitreden. Also mit der Musik komme ich sowieso nicht mit. Das ist da
viel Elektro, ne?
Erstmal viel Elektro und dann mit der Sprache. Ich verstehe schon natürlich einiges so, aber dann, wenn die Abkürzungen kommen und so weiter, dann ist man schnell raus.
Also mit denen unterhalten kannst du dich nicht?
Doch, natürlich, klar. Unterhalten schon. Aber nicht so speziell über so Elektromusik oder so eine Sachen, was so anliegt, ne?
Ja. In all den Jahren hast du hier ja auch einige prominente Gäste kennengelernt, ne?
Ja, das...
Welche Situation erinnerst du da?
Oh, das Heftigste war mit Campino von den Toten Hosen. Es war lauwarmer Sommer oder Herbst, Sommer oder Herbstabend. Nochmal vorgestellt worden und so weiter. Und dann irgendwie haben wir uns vorgestellt und ich bin Campino und hier, Uli, hier, mein Onkel macht das Ding mit und ja, lass uns mal einen trinken irgendwie, ne? Flasche Wodka geholt, eine Literflasche und die haben wir platt gemacht. Dann weiß ich nicht mehr viel davon danach. Wir sind, haben nicht viel geredet, aber so einen nach dem anderen weggehauen irgendwie.
Also du erinnerst dich noch, wie ihr euch vorgestellt habt. Danach reißt der Faden.
Danach noch nach draußen gegangen, Außenbereich, sind auch ein bisschen angefangen zu unterhalten. Bloß was das war, ne, das ja, kann ich nicht mehr sagen.
Mensch, deine Nacht mit
das
Campino.
Das ging zu schnell, ja. Den habe ich später nochmal wieder getroffen bei der Verleihung. Wir haben ja die Goldene Axt verliehen gekriegt, Indienmusik, ich glaube im Docks war das. Da habe ich ihn dann nochmal wieder getroffen und hatte ihn nochmal gefragt, er konnte sich daran erinnern, aber
hat er auch keine näheren Informationen über den Abend, ja?
Nee,
ihm ging es wahrscheinlich ähnlich wie dir.
Genau, er wusste auch nicht mehr viel, wahrscheinlich.
Ja, herrlich. Nee. Und sonst noch andere?
Sonst Jan Delay, die ganzen Hip-Hopper waren hier damals. Die haben auch viel zu ihren Anfangszeiten aufgelegt hier. Und dann waren sie auch immer brechend voll. Ne? Dann waren Thementage. Yellow war hier, die haben ein Buch vorgestellt, gelesen. Das war auch ganz spannend. Und so kam immer mal wieder volles Haus gewesen. Dann, ne? Die ja. Open Airs fand ich immer ganz gut, weil da dann immer viele Gruppen auftreten konnten, sich vorstellen konnten. Und waren auch viele, ist immer viel Interesse immer gewesen. Ja, und das können wir einfach nicht machen, weil es laut wird hier. Die Anwohner beschweren sich.
Die Zeiten haben sich geändert,
die
ne?
Zeiten haben sich geändert, genau.
Wenn sich jeder beschwert, früher ja. Wart ihr hier in Alleinlage, ne?
Da waren wir alleine, ja. Die Zeiten ändern sich und man muss sie anpassen, ne? Sonst ist ganz schnell Schluss.
Ja. Du bist auch mal in einem Video aufgetreten, glaube ich, ne? In einem Musikvideo,
ja,
oder?
Genau. Das ist dann auch durch die Künstler, die hier ausgestellt haben, war Nina Köllemann. Die war befreundet mit der Gruppe Tokotronic zum Beispiel. Und der Titel passte so gut auf mich. Ich will nüchtern bleiben für dich. Und die wussten, dass ich mal heroinsüchtig war, oder in der Drogenszene abgestürzt. Und da haben die gefragt, ob ich das machen will. Ne?
Und das
Pudel,
wolltest du?
Weil die auch früher im Pudel hier gefeiert haben, früher so. Mhm. Und dann
ist
ja
eigentlich
das,
ein gutes Lebensmotto für dich, ne?
Ja.
Oder?
Du hast das passte ganz gut. Deswegen habe ich das auch mitgemacht. Und das ist ja, damals habe ich ja nachts gearbeitet. Da bin ich morgens um vier, drei angefangen. So. Und
hast du ja klar Chef gemacht?
Ja, 90er Jahre am Ende. Da ging das ja auch alles noch. Und ja.
Du hast dann, wir kommen jetzt mal zu der Zeit, weil du hast ein Buch geschrieben, Uli Illegal.
Ja.
Darin beschreibst du deine, ja, muss man sagen, krasse Vergangenheit.
Da beschreibe ich 2 Jahre. Ich habe Tagebuch geschrieben in der JVA Fuhlsbüttel. Und zwar ist, wie soll ich das sagen, heute sagt man live. In der Zeit, weil ich der Meinung bin, wenn man sich zurückerinnert an die Zeit, die gewesen ist, erinnert man sich nur an die guten Zeiten. So. Und schlechte Zeiten blendet man aus irgendwie. Da habe ich gedacht, ich schreibe den ganzen Mist auf. Und ja, das habe ich dann jahrelang gemacht. Und dann habe ich hier auch über einen Freund eine Freundin kennengelernt, wieder mal so Schnippo Schranke, die Daniela Reis. Die hat sich dann angeboten, mit mir das zu veröffentlichen, weil ich ihr das erzählt habe, dass ich da mal so den Wunsch hätte, das zu veröffentlichen. Wie so der Alltag aussieht und auch die Gefühle dazu sind und wie man das Positive, wie gesagt, wie ich schon zum Anfang sagte, so, dass ich ziehe immer das Positive aus dem Negativen raus, was mir erfahren wird. Also ich bin in den Knast gesteckt worden, mal sehen, was ich da noch raus machen kann. Ne? Und ja, so ist das dann gewesen. Dann,
darf ich einmal ganz kurz, können wir ganz kurz einmal ganz zurückgehen? Ich würde nämlich gerne erstmal wissen, weil das hat ja auch ganz viel mit deiner Geschichte zu tun. Ja, das mündete dann irgendwann auch in Knast und in Drogen, aber der Weg dahin ist ja auch ein langer schon gewesen.
Ja.
Können wir damit anfangen, wie du aufgewachsen bist?
Ich bin aufgewachsen, ja, in Marne-Dithmarschen. Von 59 bis 65. 65 ist meine Mutter dann, die war zur See, hat da gearbeitet als Au-pair, nicht Au-pair, hier als Kellnerin. Mhm. Und ist dann, ja, mit einem neuen Freund zurückgekommen. Irgendwie hat mich da aus. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Eigenes Haus haben die gehabt.
Achso, während deine Mutter zur See gefahren ist und
gekellnert
hat.
Ja, zur See hat, oder. Die hat dann, war lange nicht da und hat dann musste halt einmal zur Arbeit. In Marne war da auch eine Fischfabrik und so weiter. Und dann war die immer arbeiten, in der Schweiz auch gearbeitet und immer unterwegs gewesen. Und 65 ist das dann so gewesen, dass sie dann mit ihrem neuen Freund nach Altena, Westfalen gezogen ist und mich dann mitgenommen hat. Sozusagen auch sehr schön Umgebung rausgeholt hat. Ich bin da, also bei meinen Großeltern gut aufgewachsen. Hatte da schon immer meine Tante an der Seite, die mit meinem Onkel ja verheiratet, also der den Pudel macht zum Beispiel. Ja, und dann nach Altena, Westfalen gezogen. Da bin ich eingeschult worden und hab meinen Stiefbruder dann ist zur Welt gekommen. Ja, und der, ich sag mal jetzt Stiefvater zu der Zeit, hat mich nicht akzeptiert, weil ich war ja nicht sein eigenes Kind. Das war noch so eine Zeit, wo Findelkinder oder so nicht angenommen werden, dann abgeschoben oder so. Jedenfalls haben wir dann da 2-3 Jahre gewohnt, sind dann von da aus wieder nach Neumünster gezogen. 68 nach Neumünster wiedergezogen, in der Wohnung von meinem Urgroßvater, so noch aus Kaiserszeiten mit
Zwirbelbart
und so weiter. Und ja, in die Wohnung jedenfalls. Ja, dann bin ich da wieder eingeschult worden. Das ging noch ein Jahr gut. Dann bin ich auf meinen Bruder losgegangen. Und weil ich abgeschoben worden bin in eine Kammer und ja, ist so ähnlich mein Kind, immer nur schikaniert worden. Und,
abgeschoben ja, in eine Kammer? Was heißt das?
Abgeschoben in eine Kammer. Das heißt, das war sein Werkzeugraum, da hat er mir ein Bett reingestellt und dann war gut.
Okay.
Ja, und war eine kleine Wohnung, so eine Dreizimmerwohnung mit zwei Kindern.
So Abstellkammer, ja?
Ja. Da passte so ein Schrankbett rein, weißt du, da hatte ich dann noch einen Schreibtisch drin, ja, und wie eine Zelle.
Ohne Fenster,
ja, so ein Dachfenster. Okay, und dann ging es weiter, hielt ich ein Jahr aus, dann so schon viel Mist gemacht mit meinen Kollegen, Schulkollegen und dann, ja, zu spät nach Hause gekommen, dann mit einem Kochlöffel zweimal auf dem Arsch gekriegt und so weiter und so fort, misshandelt worden. Naja, jedenfalls ging das dann ins Heim am 5.5.69. Rendsburg-Schleife, freiwilliges Erziehungsheim Rendsburg-Schleife.
Ja. Das weißt du ja noch sehr genau, das hat dich sehr geprägt, ja?
Das hat mich geprägt, das war das Beste, was mir passieren konnte, sag ich heute. Das war so ein, da habe ich Privatunterricht gehabt und bin dann, nach 3 Monaten konnte man in die Stadt zur Schule gehen und das war so ein gemischtes Heim irgendwie. Es waren auch Kinder ohne Eltern und ja, das war aber sehr, sehr, es gab da 6 Gruppen, a 10 Kinder und die hatten dann jeweils 6 Erzieher, glaube ich, 6 Betreuer. Mhm. Und ja, da gab es dann so Gruppen, so Holzarbeiten, dann Metallarbeiten, das wurde dann immer so spielerisch beigebracht. Man hat einen Meister gehabt, da so einen Holzmeister, der einem das gezeigt hat, so, dass man damit arbeiten kann, was man da für schöne Sachen mitmachen kann. Also Tiere, Eulen und Reiher und so weiter.
Was
alles
hast
aus
du
Holz.
Am liebsten gemacht? Aus Holz?
Oder? Wir haben nachher einen Vor nachgebaut, Originalgröße. So ein Western-Vor. Ach. Weißt du, aus dem Wald, Bäume gefällt und so. Das haben wir nachher mit den ganzen Kindern zusammen. Vor dem Sportplatz. Wir haben einen Fußballplatz gehabt, einen riesen Fußballplatz und um den Fußballplatz war das Heim. Also es war riesengroß, das Teil. Und die Erzieher haben auf der anderen Seite gewohnt, die haben Bunker gehabt, so Bunkerlos, die waren damals in den 70er gerade modern. Da haben die gewohnt und die Heimkinder haben so Reihenhäuser gehabt. In einem Reihenhaus waren 2 Gruppen. Die waren so geteilt und je 10 Kinder. Und dann ja, haben die alles gemacht, so Schularbeiten, alles Tischtennisräume und alles mögliche. Gruppen, Holz, wie gesagt, Holzarbeiten, Fußballturniere und.
Und eigentlich
also,
hast du dich da wohlgefühlt.
Da war gut, da habe ich mich echt wohlgefühlt. Das war nicht schlecht.
Wie ist dazu gekommen, dass du dann straffällig geworden bist?
Ja, erstmal habe ich da die größten Verbrecher nachher, also kennengelernt, die ich nachher wieder getroffen habe.
Im Knast, oder?
Im Knast auch, ja, draußen auch. Und ja, ich war 4 Jahre in dem Heim. Bin ich dann wieder nach Neumünster gekommen. 74 war ich im Knast.
Du bist wieder nach Neumünster zurück zu deiner Familie,
oder? Und meine Mutter hat mich dann zurückgeholt. 73 war das genau, 73.
Warum hat sie dich zurückgeholt?
Ja, die Zeit war vorbei. Also das Heim ging, glaube ich, nur bis zur Schule oder bis, wie war das jetzt noch? Bis zur Lehre oder sowas ähnliches, bis man arbeitsfähig wird, irgendwie kurz davor. Oder das Geld war alle. Das genau kann ich jetzt nicht mehr sagen. Mhm. Jedenfalls hat sie mich wieder nach Hause geholt. Bin dann auch eingeschult worden. Ja, dann ging das los. Und bin dann, die haben mich so abgerichtet zum Clown und Diebstahl und so weiter. Und ja, das habe ich ganz gut hingekriegt. Wir haben dann die ganzen Kneipen und so weiter in Neumünster mit Alkohol versorgt, weil wir die ohne Ende geklaut haben, flaschenweise.
Wo, im Supermarkt oder Getränkemärkten?
Hertie, Karstadt, überall.
Ihr habt einfach super, also ihr habt in Geschäften Alkohol
gekauft. In Geschäften habe ich dann alleine gemacht alles, ne? Und ja, das war eins von den Sachen, ne? Und dann sind wir umgesprungen von Alkohol auf Pelze. Lass uns doch mal Pelze, das ist größer, aber gibt mehr Geld. Das wollten die, die konnten das gut verkaufen. Wir haben 500 Mark damals gekriegt für eine Rotfuchsjacke. Für einen Mantel gab es einen Tausender. Und dann haben die mich erstmal eingekleidet, so Anzug, Krawatte und all sowas. Und dann bin ich durch die Städte Deutschland und habe Pelze geklaut.
In Pelzgeschäften?
In Pelzgeschäften, ja, nee,
wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, ja, klar. Es gab nicht viel, so Hedlack und Lärmbezieher und A und so weiter. Die waren ja noch nicht gesichert, so wie heute. Das ist, konnten hin ja alles nur.
Und dann bist du als, mit einer sozusagen Tasche, als Geschäftsmann ausstaffiert, ja, ja, durch Deutschland getourt.
Ja, genau. Als 14-Jähriger, 13-Jähriger.
15. So jung warst du.
Ja. Ich war ja mit 13 in den Knast gekommen, habe Jugendarrest abgesessen.
Das war das erste Mal
in Rendsburg. Da bin ich gar nicht wieder rausgekommen. Ich habe Geburtstag gehabt in Rendsburg, bin 14 geworden und bin in Überhaft gekommen. Nach JVA Neumünster, war der Jüngste in Neumünster, im Knast. Und dann die Richterin oder Staatsanwältin, die für mich zuständig war, hat mich nicht rausgelassen. Und so ist das gekommen, dass mein Opa dann gebürgt hat, wo ich aufgewachsen bin, weil der da irgendwie stellvertretender Bürgermeister war in Marne zu der Zeit, und hatte da einen Bäckermeister aufgerissen, dass ich da arbeiten konnte. So hat er mich dann nachher da rausgeholt.
Wie lange warst du denn wegen Diebstahls im Gefängnis?
Ja, also in Neumünster 4 Jahre insgesamt, mit Unterbrechung kurz. Dann habe ich da nochmal Gast gegeben. Und davor hatte ich ja meine Lehre angefangen. Also ich bin dann jetzt.
Also bist aber, also das erste Mal, als du straffällig geworden bist, als 13,
als
also
13-Jähriger,
oder das erste Mal verknackt worden, als 13-Jähriger.
Als 13-Jähriger Jugendarrest.
Und wie lang war das? Jugendarrest?
Das waren 4 Wochen Jugendarrest in Rendsburg.
Und danach dann?
Danach habe ich Geburtstag gehabt, bin 14 geworden und bin gar nicht entlassen. Einen Tag vor meiner Entlassung habe ich dann einen Überhaftbefehl, hieß das. JVA Neumünster.
Und da warst du 4 Jahre,
ja? Weil Straftaten auf waren, die noch nicht verhandelt worden sind.
War das alles Diebstahl?
Das war alles Diebstahl, ja. Ich habe immer aufgepasst, dass ich keine, ja, Menschen verletzen konnte in den Sachen. Das war mir zu, also das hatte ich irgendwie im Hinterkopf so.
Aber wenn ich mir vorstelle, das ist ja wirklich ein sehr hohes Strafmaß. Wie viele Fälle waren denn das?
Ja, also.
Dafür musst du ja, viel gestohlen haben.
Es war sehr viel.
Wie viel denn?
War nicht wenig, ich weiß das nicht.
Weißt du nicht mehr genau?
Das weiß ich nicht. Es war ja viel, sehr viel, also verschiedene Sachen auch.
Ja.
Wir waren überall hier in Deutschland unterwegs, haben Pelze geklaut.
Das war richtig organisiert, ne?
Ja, das haben die Zigeuner gemacht. Die haben mir ein Auto geschenkt, damals so ein Taunus 17M und so, den ich nicht mal fahren konnte. Ich war ja erst 14, 15.
Ja.
Ja.
Aber als du wieder raus bist dann?
Ja.
Dann hast du eine Lehre angefangen, ja? Die dein Opa dir da...
Nee, das war... Eine Lehre hatte meine Mutter mir besorgt.
Weil du sagtest, genau, dass er dir beim Bäcker was da...
Meine Mutter hatte mir in ihren Aukrug bei Neumünster so mit Kost und Logis 30 Mark im Monat verdient. Erstes, zweites Lehrjahr. Also habe ich da gemacht. Und dann wollte er mit dem Backschieber auf mich los, weil ich da ein Kuchenblech fallen gelassen habe. Und dann, das war mir zu viel, da bin ich da abgehauen. Das war 2,5 Jahre, habe ich da gelernt. Ja, und dann, wie gesagt, dann kam der Knast dazwischen. Und da haben die in Neumünster in der JVA gerade eine Bäckerei aufgemacht und bin da dann meine Lehre angefangen, weil ich dachte, ich komme nicht wieder raus, weil ich zu viel Strafen offen hatte. Deswegen haben die mich da auch aufgenommen in der JVA. Dann haben wir Brötchen morgens gebacken und Kopenhagener und so weiter. Und uns ging gut. In der Wäscherei gab es Hasch, in der Küche gab es Alkohol, wenn man wollte. Und ich habe in der Bäckerei gearbeitet und war Freigänger auch noch. Und dann, damals war das ja noch nicht so mit dem Durchsuchen und so weiter. Da kam mein Onkel dann zu Besuch und hat Kaffee mit Schnaps noch mitgebracht zum Besuch und so weiter.
Ach, das waren ja noch Zeiten.
Das war nicht
meine
schlecht.
Meine Güte.
Ja. Da war ja auch noch Jugendbau, ne? Ist nicht so schlimm gewesen damals für mich in dem Sinne.
Wie oft sahst du insgesamt?
Insgesamt dreimal.
Dreimal?
Ja.
Okay. Für wie lange
jeweils? Ja, fast dreimal. Und auf Jahre kommen da ungefähr 8 Jahre raus.
Ist das verschenkte Zeit?
Im Nachhinein ist immer verschenkte Zeit, wenn man eingesperrt ist, klar. Aber wie gesagt, ich habe versucht, das aus dem Negativen das Positive zu sehen und habe so die Zeit gut überstanden, denke ich mal. Denn wenn man eine längere Zeit drin ist, ich habe Leute gesehen, die entlassen worden sind, die 10 Jahre da drin gesessen haben, die kommen raus und sind völlig paralysiert. Also dauert nicht lange, bis das sieht man dann schon, bis sie wieder drin sind, weil sie nicht klarkommen. Mit der Gesellschaft, mit dem, ist wie mit dem Pudel. Wenn man hier 1990 war und du kommst heute hier rein, dann guckst du auch erstmal, was ist, geht hier ab, was ist passiert, ne? Wie groß ist das geworden oder was sind hier für Leute und so. Da kennt man nichts wieder, außer den Inventar an irgendwelchen Ecken, Kanten.
Aber du konntest dich zurechtfinden, gut
zurechtfinden. Ich habe mich gut zurechtgefunden. Ich war natürlich das erste Mal, ja, geprägt. Natürlich hat man natürlich erstmal Respekt vor dem Knast. Ist ja natürlich eine Strafe, 24 Stunden eingeschlossen, ist ja nur in Untersuchungshaft. Dann kann man sich aufbauen, dann wird man verlegt. Je nachdem, wie lange man sitzt, kommt man nach Fuhlsbüttel. Nach Fuhlsbüttel kommt es ja erst ab einer gewissen Jahreszahl. Da kommst du nicht mit einem Jahr nach Fuhlsbüttel. Da kommst du wir haben ja mehrere Haftanstalten in Hamburg. Und wie gesagt, ich habe immer da versucht, das Beste rauszumachen. Ich war in der Zeit, zu Werner Pilsners Zeit war ich in Fu und habe die ganze Sachen mitgekriegt und habe da...
Hast du Werner Pilsner im...
Nee, den habe ich nicht getroffen. Der war ja nur im OG. Und ich war ja in Anstalt 8 damals und bin später dann nochmal in 2 gelandet, nach meiner Therapie, wo ich alles hinter mir gelassen hatte. 99 bin ich dann nochmal für 8 Monate. Und okay, dann bin ich, wie gesagt, Dezember 99 entlassen worden. Das war mein letzter Knast.
Das war das letzte Mal, dass du im Gefängnis warst. Ja. Dezember 99. Genau. Da hast du dann Weihnachten richtig gefeiert.
Ja, abseits vom Kiez.
Abseits vom Kiez.
Ja.
Und damals in Ende der 80er war das, glaube ich, als du in Santa Fu warst, ne?
Ja.
Da saßt du ja zusammen auch mit dem späteren Rensmar-Entführer Drach, ne? Mit Thomas Drach, glaube ich, und mit Konrad Kujau.
Nicht Drach, der andere, der Dicke.
Der Dicke.
Der Drach ist ja in Argentinien gewesen.
Okay.
Und der ist ja erst später nach Hamburg gekommen.
Und mit Konrad Kujau saßt du auch.
Konrad Kujau, Drach.
Der Fälscher der Hitler-Tagebuch.
Ja, genau, mit dem bin ich auch entlassen worden.
Mit dem bist du auch entlassen worden. Also den kanntest du auch näher.
Ja. Und
okay.
Hier
wie,
Norbert
wie
Grabe.
Wie hast du den so erlebt?
Kujau, ja. Ja. Wie erlebt man so einen, ja. Aufschneider, also nicht Aufschneider, er konnte ja was. Er hat ja auch Bilder gemalt im Knast und hat auch Schließern welche verkauft. Und seine Geschichte war ja auch gut. Das war ja nicht schlecht. War ja auch beliebt so. Es war ja ein netter Typ, so.
War ja auch beliebt, aber halt, ja, schwieriges Thema, ne?
Ja, ist sehr schwierig, das Thema. Aber war ein Insasser eben. War ein Insasser wie jeder andere auch. Da waren viele, aber das spielt im Knast keine Rolle. So, was, ne?
Ist das egal, ist bekannt, was man gemacht hat?
Nicht unbedingt egal. Ja, Kinderficker werden immer noch massakriert. Das ist klar. Wenn das rauskriegst, wenn irgendeiner was mit Kindern gemacht hat oder so, ist das Ding durch.
Was wird mit solchen gemacht?
Die kamen eine eigene Anstalt. Anstalt 5, glaube ich. Santa Fu. Oder früher Bergedorf zuständig.
Weil die sonst gedüncht werden, oder?
Ja, also, ich weiß nicht. Also, sag ich lieber nicht so viel dazu. Das
Nö,
ist nicht so,
brauchst
das ist
du mein, ja überhaupt nicht. Nee, du kannst gerne sagen, wenn du was nicht sagst.
Unangenehmes Thema, weil würde auch keiner sagen im Knast, dass er sowas gemacht hat. Die wissen ganz genau, was dann passiert.
Ja.
Jedenfalls ist das bei mir nicht so gewesen. Ich bin da also aufgenommen worden, bin nachher, hab da Zuhälter kennengelernt und Bodybuilder-Typen und so weiter. Und ich wollte da auch Sport machen oder mich beschäftigen und habe mich bloß nicht getraut, weil ich nun nicht die Figur hatte wie so ein Sportler oder, ne? Und habe mich dann mit Fußball und so aktiviert. Aber dann hat mich Elvis, das war Peter Breitfeld, ich glaube, der schon länger saß und auch da so Respekt schon gesammelt hatte, so wie Norbert Grabel. Den habe ich auch getroffen in Fu. Die hatten dann so ihre Ruhe, die wollten nur im Knast absitzen und haben dann ihr Ding gefahren. So, weißt du, bloß nicht mit denen in Kontakt. Da wusste man gleich Bescheid, die wollen ihre Ruhe und gut ist. Ne? Und sowas gab es dann auch. Und der eine von denen hatte mich dann mit runter. Den hatte ich das dann erzählt, mit denen habe ich öfters mal Kaffee getrunken, wir haben uns getroffen in den Zellen und so weiter. Musst du dir das vorstellen, damals waren die Zellen so wie kleine Wohnzimmer. Also jeder hat so seine Zelle selber eingerichtet mit den Privatsachen, die man kriegen konnte. Heute ist das ja schon fast Luxus, was du da kriegst, mit Kühlschränke und Fernseh und was weiß ich alles. Und wir haben auch Wellensittich auf Zelle gehabt, auch Fernseh und alles.
Hattest du ein Wellensittich?
Zwei Stück hatte ich, habe ich auch noch Fotos mit. Und so.
Zwei Stück auf Zelle?
Ja, ich habe auch Pflanzen gehabt, alles. Und es war alles verboten, ich muss nur wissen, wie man das macht, ne? Ich hatte eine Dreimannzelle aufgebaut damals, schon allein aus dem Grund, weil ich drinnen geraucht habe, wie so ein Schlot, also Hasch geraucht habe, und habe ich auch gleich verkauft. Dann habe ich mir Bodygas gekauft und dann habe ich das Monopol übernommen in 8 und habe eine ganze Zeit da verkauft bis zum Schluss. Bisher haben sie mich dann am Arsch gekriegt. Auf eine Dreimannzelle bist du nur verantwortlich, wenn es auf dein Grundstück von unterm Bett, in deinem Spind oder auf deinem Revierlicht sozusagen. Ne? Sonst kann das ja jeden gehören. Da kann ja jeder rein und rausgehen. Ne? Und Glück gehabt, das Gegenüber von der, war noch eine Dreimannzelle, weil die haben mit Heroin gedealt. Und das war ein Schritt zu weit für die Beamten sozusagen. Haschmann ist ein bisschen ruhig, stillschweigend geduldet.
Und das hast du so deponiert, dass es nicht dir zugeordnet werden kann?
Ja. Das haben wir zu dritt gemacht. Da war Honecker, hatte ich mir auf Zelle geholt, das war so ein Boxer aus Ost-Berlin. Der war deutscher Meister aus Berlin gewesen, hat hier auch in der Ritze trainiert und so. Den hatte ich mir auf Zelle geholt.
Honecker
hieß der Spitzname, war das, ne? Weil er aus Osten kam. Und ja, den haben sie beim Deal mit einem Kilo Koks erwischt. Der hat keinen Alkohol getrunken und keine Drogen genommen. Das war wichtig. Und der hat auf unsere Zelle aufgepasst, wenn wir gearbeitet haben. Also mein Spannmann und ich. Wir haben die Dreimannzelle dann aufgebaut mit dem Spannmann. Mit dem habe ich 3,5 Jahre da auf der Zelle gelebt.
Spannmann?
Ja.
Was ist das?
Ein Pauker. Das heißt, mit dem man alles zusammen macht. Also wenn du jetzt Stil zum Beispiel, du brauchst eine Rückendeckung. Das ist,
er war für deine Rückendeckung zuständig.
Vertrauen zum Beispiel, so ist sehr wichtig, genau. Und mit 3 geht immer schief und dann haben wir Honecker dazu geholt, weil den haben wir das so gesagt, wie das ist und so weiter. Und der hat dann immer, der hat nicht gearbeitet und der war den ganzen Tag in der Zelle. Weil kann er jeder rein, raus, da, also von Beamte. Und wenn man da ist, ist ja sowieso die Tür auf am Tag. Außer bei Zählung.
Und woher hattest du?
Ich habe mir das dann reingegangen. Ich habe Außenarbeiter gemacht, ich war Bootwagenfahrer, ich war alles Mögliche. Im Garten habe ich gearbeitet und so weiter.
Du hast das mit reingebracht einfach?
Ich habe das mit reingebracht, immer oder rübergeschmissen über die Mauer. Jedes Mal anders. Es gab ja noch keine Kameras zu der Zeit. Es gab ja nur Türme mit Wachleute drauf. Und in Fu gibt es, wo die Beamten wohnen, für die Beamten einen Pfad, einen Weg. Ist verboten, lang zu gehen, aber du kannst ja sonst nicht anders rüberschmeißen. Du kannst ja nicht von der Straße aus rüberschmeißen, dann schmeißt du gegen die Mauer, ist zu weit. Na, also musst du den Weg nehmen, ausnutzen, ganz genau aufpassen, wenn die beiden weggucken oder nicht gerade in der Wurfrichtung gucken und dann schmeißt du die Mauer. Ich habe fast in die Zelle geschmissen, mein Ball. Da sind mal 100 Gramm drin gewesen, aber gut.
Meine Güte, ganz schön kriminell.
Ja. Ja. Das Positive aus dem Negativen sehen. Entkriminell ist das nur in Sicht von wem? Aus der Sicht der Beamten.
Ja.
Ja, im Knast gibt es keine Gesetze. Da kannst du machen, was du willst. Bestraft bist du ja schon. Kannst höchstens noch mehr kriegen. Und wenn du lebenslänglich hast, ist sowieso egal.
Okay. Meinst du?
Ja, also so war die Einstellung damals.
Heute noch?
Nee, heute nicht mehr. Heute ist das anders.
Ja?
Ja, aber muss ja irgendwie durchkommen.
Wie siehst du es heute?
Heute sehe ich das, ja, Glück gehabt. Der eine Beamte hatte noch gesagt zu mir, bei der Entlassung, die haben mich ja von Isolierhaft entlassen, weil sie 5 Gramm dann noch bei mir unter meinem Bett gefunden haben in der Dreimannzelle. Dann hat er auf dem zur Entlassung, auf dem Weg hin, hat er gesagt, Koch, hör auf, du hast doch kein schlechtes Leben gehabt im Knast, meinst du, ich habe nicht gerochen, wenn ich nachts hier an der Zelle vorbeigegangen bin, dass du geraucht hast und so. Dann habe ich lieber nichts mehr gesagt. Ne? War noch ein ziemlich junger Beamter, aber das werde ich auch nicht vergessen. Und wenn der gewusst hätte, was ich noch alles gemacht habe, da noch fotografiert habe, alles ohne Ende, die ganze Zentrale und die ganzen Beamten und so.
Da haben wir ja auch was von, dass du so viele Bilder gemacht hast.
Ja,
ja. Ja, davon profitieren wir auch. Du hast im Knast ja auch zeichnen gelernt, ne?
Ja, genau. Zeichnen habe ich da. Ich
Wer
hab
hat
da
dir
viel
das beigebracht? Hast du dir das selbst beigebracht oder hat dir das jemand
Ich war gezeichnet? In der Schule schon gut, so, da, immer gut gezeichnet. Habe ich mir selbst selbst beigebracht auch. Viel
und dann
abgeguckt.
Hast du im Knast richtig angefangen zu zeichnen. Was
genau
hast du da gemalt?
Ich habe da viel Porträts gemacht von den Gefangenen so. Denn was sie gemacht haben, wenn sie Einbrüche gemacht haben, so ein Haus noch dabei, den Kindern noch Köpfe, weiß nicht, was sie eben, ja, ihr Umfeld so gemalt. Und dann gab es immer einen 20er oder so.
20. Ach so, also die haben sich von dir porträtieren lassen?
Porträtiert.
Mit einer Waffe oder mit
ja,
sonst was?
Ja,
also,
genau.
Wenn sie mit einer Pistole irgendwas gemacht haben, hatten sie halt
genau
eine Knarre in der
ja,
Hand.
Wenn sie Überfall gemacht haben.
Okay, und das war
dazu
so ein
so
Erinnerungsstück
Bild,
für die.
Bildliches Wehrgabe, so ungefähr. Ja, für die Zelle oder für zu Hause oder
und
so.
Und dafür hast du dann wie viel kassiert?
Immer ein 20er pro Bild.
20er? Ja. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ja. Auch ein ganz gutes Geschäft.
Ja, ich wollte auch mal wissen, wie gut ich war oder wie gut ich bin im Zeichnen. Hab da versucht dann 50 Mark damals zu kopieren. Also habe ich dann auch gemacht, auch was spiegelverkehrt. Und dann musste das ja auf die Druckplatte ziehen. Aber leider, das habe ich nicht hingekriegt, dann war das zu schlecht. Aber habe ich trotzdem 50 Mark für gekriegt, fürs Bild.
Vielleicht aber dein Glück.
Ja,
natürlich. Vielleicht sollte das
natürlich
nicht sein. Ne? Nee,
genau,
das hätte dich vielleicht nochmal wieder auf andere Ideen gebracht.
Genau.
Vielleicht gar nicht so verkehrt, dass du es nicht geschafft hast.
Nee,
oder?
Ist ja auch erledigt gewesen mit dem Verkauf, war gut.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du heroinabhängig warst.
Ja. Ja, da bin ich.
Ich habe in einem Buch geht es ja auch darum, um Abhängigkeit. Ne?
Ja.
Und du sagst, dass du schon 3-mal in deinem Leben gestorben seist.
Ja. 3-mal Glück gehabt. Einmal das längste war ja also fast 5 Minuten oder über 5 Minuten. Bis sie mich wiedergeholt haben. Multiplatives Organversagen. Ja, angefangen bin ich eigentlich ja auch mit den harten Drogen, sag ich mal. Erst spät, 31 war ich, glaube ich. 31 mit Koks auf Kampnagel. Da habe ich als Koch noch gearbeitet.
Auf Kampnagel? Also ja, zwischen Gefängnisaufenthalten
ja,
war das?
Ja.
Hast
ja
du auf Kampnagel
ja
gearbeitet?
Ich habe vor dem Pudel auf Kampnagel gearbeitet. Da war meine Chefin, meine heutige Chefin, am Tresen. Und da habe ich lange als Koch gearbeitet, genau. Und da habe ich viele Künstler ja auch kennengelernt. Da war damals, ich glaube, Göder, die Chefin von Kampnagel. Und mein Onkel hatte das gepachtet, das Casino. Und ich habe da gekocht. Und da bin ich auch abgestürzt.
Da bist du mit Koks das erste Mal.
Da bin ich mit Koks in Berührung gekommen und auch abgestürzt mit Heroin nachher. Also auch kennengelernt dann. Ja. Heroin nachher hier auf dem Kiez. Ja, zwischendurch habe ich ja auch in der Hafenstraße gewohnt. 87, Barrikadenzeit. Und von da aus bin ich auf Kampnagel immer arbeiten gewesen. Na, ich war bis. War. Von 84, Ende 83 bis 87, bis die Barrikadenzeit, war ich in Fu damals. Und als ich entlassen worden bin, waren meine ganzen Kollegen, wo ich früher gewohnt hatte, in Wandsweg, da haben wir in der Hafenstraße gewohnt. Und so bin ich zur Hafenstraße gekommen. Ich komme aus dem Knast und so war dann so angezogen wie heute so und ging als Popper durch. Und dann alter Punker-Kollege von mir, nimm mich mit in die Häuser in Schnürdebäcker und so. Ich kannte das schon, aber... Und die anderen Punks sagen, was nimmst du da für einen Typ mit im Haus? Bist du nicht ganz dicht? Und so, und all die Fresse. Und naja, so bin ich dann da zu den Punks gekommen, sag ich mal. Oder Hausbesetzern.
Und wie war das da zu leben?
Ja, da hab ich mich auch wohlgefühlt. Das war gut. Also, ja, die standen was für die Häuser da. Und ich war das erste Mal 80 unten im Ahoi. Ahoi, Otto. Naja, ich habe ja nachher auch gekocht in der Hafenstraße 2 Jahre. Und immer mal wieder hin. Und ich habe in Wandsbek gewohnt und in der Hafenstraße gelebt, also gelebt, ja.
Ja, aber du hast noch in Wandsbek auch eine Wohnung gehabt.
Wann? Genau.
Aber bist hier, Hafenstraße war sozusagen deine erste St. Pauli-Wohnung, dein erstes St. Pauli-Haus.
Ja.
Das erste Mal auf St. Pauli leben war genau. Hafenstraße. Und danach hast du hier eine eigene Wohnung gehabt?
Dann habe ich hier von einer aus der Hafenstraße ein Angebot gekriegt, in die Wohnung zu ziehen, weil die keinen Bock auf Wohnung hatte. Damals, und das war Kastanienallee, direkt hinter der Dabolsbache. Eine 3-Zimmer-Wohnung. Und da habe ich eine Wohngemeinschaft gegründet. Mit einem Freund aus der Hafenstraße, der aber auch eine eigene Wohnung hatte. Und der um sein Kind gekämpft hatte. Um sein Kind das Sorgerecht zu kriegen. Und, und hat mich gefragt, ob er bei mir einziehen kann. Und so sind wir dann zusammengezogen. Haben eine Wohngemeinschaft gegründet, haben dann die Wohnungseigentümerin auch gefragt, das war eine Freundin, die in der Hafenstraße gewohnt hat, die wollte mit der Wohnung nichts zu tun haben, aber wollte sie auch nicht weggeben.
Ja.
Also auf anderen Namen, die lief dann auf. Ich war Untermieter und sie war Hauptmieter dann so. Ne? Und ich habe die dann nochmal wieder untervermietet.
Und seitdem bist du aber nicht mehr von St. Pauli
weg? Nee, seitdem bin ich nicht mehr weg, da bin ich dann hier geblieben.
Ja.
Bin da rausgeflogen aus der Wohnung wegen Heroinsucht. Die Freundin hat dann gesagt, entweder du hörst auf oder du gehst raus.
Hattest du die ganze Zeit Wohnung oder warst du auch heroinsüchtig auf der Straße?
2 Wochen. Puh, 2 Wochen.
2 Wochen warst du?
Im Zelt.
Im Zelt.
Im Zelt, hab hier hinten bei der BP oder was ist das? Aral-Tankstelle gegenüber im Park, da habe ich im Zelt gepennt dann. Und habe versucht, einen Arzt aufzureißen, weil ich dann auch immer wieder affig geworden bin. Aber dann war ein Freund von mir, hat mir dann geholfen. Das war der Bruder von dem, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Der hat mir dann geholfen und haben wir dann zusammen versucht, einen Arzt zu finden, der mir hilft. Und das war damals aber nicht Gang und Gäbe, du hast keinen Arzt gekriegt. Ich war hier überall bei sämtlichen Ärzten mit verheulten Augen und was weiß ich alles. Und die haben mich wieder weggeschickt. Ich gehe irgendwo Spezialisten oder was weiß ich, aber das ging alles nicht. Habe ich nicht mehr geschafft. Der hat mich da immer geschoben und was weiß ich.
Wie lange
so
warst
bin ich
du
da,
denn heroinabhängig?
Ich bin 89, 90 ungefähr bin ich angefangen mit Koks, habe meine Lunge in den Arsch gemacht, ein halbes Jahr geraucht, gebased sozusagen. Und dann ab übergesprungen auf Heroin, so im Wechsel. Dann ja, war ich bis 89, 99, also 89. 98, bis 98 war ich, ja, völlig drauf. Mit allem Füße abnehmen und dreimal tot und ja, alle Wellen dabei.
Füße abnehmen?
Ja, mir beim ersten Mal, ich habe ja vor dem Pudel, nach Kampnagel und so weiter, wo ich süchtig geworden bin, ich habe ja immer gearbeitet, denn Kampnagel war Schluss, dann hatte mein Onkel hier Schulden mitgenommen und so weiter, hat aber weitergemacht, hat dann auf dem Kiez den Tempelhof eröffnet, weiß nicht, ob du den noch kennst, ja. Kultladen gewesen, früher Lesbenladen gewesen, Hotel, lesbisches Hotel, Lesben-Disco, oben und unten, und Tempelhof hat er dann gepachtet, von damals von so einem Griechen, Und ja, der lief ja gut mit, da war mit einem Engländer zusammen, der kannte sich gut mit der Musik aus. Und da sind dann auch viele DJs, die nachher später im Pool aufgelegt haben. Habe ich da kennengelernt und habe da den Laden dann schon gemacht, im Tempelhof, und habe oben, bin dann, wie ich im Park gewohnt habe, die 2 Wochen, bin dann, hat mein Onkel gesagt, hier, ich habe einen Kumpel gefunden, da kannst du im Hotelzimmer wohnen, weil die hatten mich jetzt alle, meine Familie hatte mich fallen lassen, diese 2 Wochen. Ging keine Hilfe mehr. Ich war mir auch so, man konnte auch nicht mehr fragen. Die haben schon zu viel gemacht gehabt. Mhm. Und dem war das auch zu viel. Aber er kam, wie gesagt, wusste, dass ich draußen gepannt hätte nach 2 Wochen und hat dann gesagt, hier, von dem ich das Ding gepachtet habe, den Tempelhof, da kannst du oben ein Zimmer haben. Ja, und da war ich dann nicht alleine. Da gab es damals diese Scheine vom Sozialamt, dass sie das Hotelzimmer übernommen haben. Und viele haben die Scheine ja verkauft. Haben also die Hälfte dafür gekriegt ungefähr oder ein Drittel für den Hotelschein, was der wert war, und haben das Hotel dann nochmal verkauft. Ja, damals so ein Skandal alles.
Aber dein Onkel hat dir da geholfen. Der hat dir ja hier
genau, der hat mir dann geholfen, besorgt, genau, ne? Genau.
Und dann hat, der hat dich nie fallen lassen, ja?
Nee. Bis zuletzt nicht. Und dann ist der, das war ja mein Glück im ganzen Leben. Durchgehend, der alte Österreicher. Der Österreicher, den habe ich ja mit 5, 6, 7 kennengelernt. Hat ihn meine Tante, glaube ich, kennengelernt. In Marne, wo ich geboren bin. Ja. Der hatte dann gesagt, ich kann da das Hotelzimmer haben und wohnen. Und dann wollen wir weitersehen. So, ne? Und da ging das dann auch, da habe ich dann so ein Jahr, glaube ich, gewohnt. Dann habe ich da geheiratet. Da habe ich dann habe den Laden sauber gemacht, den Tempelhof sauber gemacht. Und gegenüber haben sie dann auch noch die Kneipe übernommen, haben dann auch noch gepachtet. Sorgenbrecher heißt er heute noch. Mhm. Auch gemacht, den habe ich dann auch sauber gemacht. Um dann wenigstens mir noch Gift leisten zu können. Na, dann, das war ziemlich teuer alles damals noch. Das war ja auch noch anderes Gift damals. Dann habe ich da ungefähr ein Jahr gewohnt auf Heroin. Und waren noch mehr Jungles, die da gewohnt haben. Und ich habe aber noch gearbeitet unten, habe sauber gemacht und
aber
so
wie
weiter.
Wie hast du das geschafft?
Ja,
auf
einfach
Heroin
gemacht.
Ja, auf Heroin. Noch so zu arbeiten.
Ich habe das dann so gemacht, wenn du das drinne hast, war das nachher ja so, dass du ja keinen Kick mehr hast. Du funktionierst ja nur noch dann, wenn du hast. Ne? Und wenn du weißt, du hast dann 5 Stunden was, dann kannst du auch in Ruhe arbeiten. Das geht auch. Ja, und dann habe ich nachher so viel, habe ich mir immer 5 Gramm Gift gekauft und habe das einteilen lassen von meinem Onkel. Bevor er gekommen ist, habe ich dann was gekriegt und habe dann gearbeitet. Das ging dann ja, bis ich meine Füße kaputt gedrückt habe. Und die waren dann, weil ich als Koch konnte ich ja nicht die Nadel in den Arm hauen, wenn ich da oberkörperfrei koche und so weiter. Mhm. Da bin ich in die Füße angefangen. Mhm. Und habe mir die Füße kaputt gedrückt. So weit, dass sie dann so, das Heroin ist ja dann, hat sich geändert. Es ist ja Manitol auf den Markt gekommen. Das ist Streckmittel. Das ist Babyabführmittel. Und vorher ist das noch ausgewaschen worden irgendwie. Da gab es anderes Zeug. Und da war das wesentlich stärker, das Heroin. Da bin ich mit der Spritze eingeschlafen. Und das ist, weil das so schlecht war, hat sich das entzündet, alles, die ganze Haut. Meine Füße waren aus wie Elefantenbeine. Und dann gerade zu der Zeit war ein Fuß, war schon so ein Elefantenfuß, ist im Dezember, ich weiß jetzt nicht, welches Jahr, über Jahreswechsel das war, ist ein Fuß schon dick gewesen und war schon ziemlich entzündet alles. Und ich hatte vorher schon einen Deal gemacht, dass ich heiraten konnte. Ich konnte eine Rumänin heiraten für 30.000 Mark. So, das hatte auch irgendwie mein Onkel eingefädelt. Da waren 2 Frauen, die wollten heiraten aus Rumänien. Ob ich Lust hätte, wurde mich gefragt, zu heiraten wegen Aufenthaltsgenehmigung. Und so,
ne? Für 30.000?
Ja, für 30.000 Mark. Das war damals so, das bevor der nach unten ging. Und er hat das eingefädelt und hat auch gleich gesagt, jetzt pass, du siehst aber keinen Pfennig von dem Geld. So, ne? Das kriegst du denn, ne? 10.000 bei der Heirat und so und vorher schon. Sie hatte Aufenthalt im Osten noch und durfte in Hamburg arbeiten irgendwie. Und dazu brauchte sie einen Mann, irgendwie, dass sie dann hier bleiben konnte, irgendwie, ne?
Hast du mit der überhaupt zusammengelebt oder irgendwas?
Später, ja, die hat mich gerettet noch.
Ja?
Ja. Und zwar, sie hatte ja zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen. Und ich, wie gesagt, in dem Hotel Camelot. Sie hat unten im Camelot in der Kneipe gearbeitet, am Tresen. Und ja, so hatten wir keinen Kontakt. Den Kontakt hat mein Onkel hergestellt und waren uns einig, dass das gemacht machen wir. Und ja, wie gesagt, mein eines Bein war entzündet. Dann kriege ich in dem Dezember, in dem Jahr, einen Brief vom Sozialamt, dass das nicht mehr bezahlt wird, das Zimmer. Und ich musste raus zum 31.12. Über was soll ich hin? Ich kann ja nicht meinen Onkel fragen oder was, der nimmt mich nicht auf als Junkie. Das wusste ich vorher. Ne? Und ja, da habe ich Gina gefragt, so hieß sie. Und die hat gesagt, ja, kannst du ein Zimmer haben. Die hat in Wilhelmsburg gewohnt, in der Währingstraße erst. Und hat mir da ein Zimmer gegeben. Und da habe ich mir das andere Bein kaputt gehauen. Da habe ich mir auf St. Pauli Bescheid gesagt, haben mir Kollegen 5 Gramm Gift besorgt. Die haben das in 2 Briefumschläge getan, haben das meine, also 2 Briefumschläge, aus dem einfachen Grund, weil das meine Frau dann mitgegeben wurde und auf dem zweiten Briefumschlag stand der Name drauf. Also falls die erwischt wird damit, dass sie dann nicht mit in Zusammenhang gebracht wird, dass sie nicht verurteilt wird, weil sie nicht wusste, was drin ist. Mhm. Und so hat sie mir dann nochmal 5 Gramm besorgt, also mitgebracht nach Hause und so habe ich mein anderes Bein noch kaputt geschossen. Und,
aber sind die Beine jetzt...
Pass auf, lass mich weiter erzählen, sonst komme ich raus.
Okay.
Die waren beide Monster, so eine Dinger, wirklich Elefantenfüße. Und mein Onkel, meine Tante waren nicht da, waren in Urlaub. Und als sie dann wieder da waren, hatte Gina die gleich angerufen. Die sind gleich nach Wilhelmsburg gekommen, haben mich gesehen. Ich konnte ja nicht mal mehr auf Toilette gehen, nichts. Ich habe nur noch geschrien vor Schmerz. Und Heroin hat auch nicht mehr geholfen. Das am Tag 5 Gramm reingeballert, das hat nichts gebracht. Und noch Beikonsum gehabt und. Und ja, da haben sie mich da rausgetragen. Haben meinen Onkel gleich gesehen, rückwärts raus, Notarzt angerufen. Und das war das erste Mal, wo ich dann richtig abgestürzt bin, also richtig durch war, der Körper durch war, also tot praktisch. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, Groß Sand. Der hat mir dann auch erstmal, da haben sie mich hingefahren, rausgetragen da und alles erstmal untersucht, die ganze Sepsis und so weiter. In der Zeit, wo ich dann lag, kam noch so ein Junkie, der hatte noch schlimmer, da konnte sie Knochen von außen sehen, das habe ich noch gesehen.
Ja, furchtbar.
Der hat nicht gleich Schmerzmittel gekriegt, nichts, dann ist der wieder abgehauen. Weil er warten musste, bis ich fertig bin. Naja, mich hat er aufgenommen, hat sich die Füße angeguckt und so weiter. Und als ich dann ein bisschen klarer war, kam er noch zu mir, hat mit mir das dann besprochen und hat gesagt, ja, ich versuche, ihre Füße zu retten. Sonst muss ich sie unterhalb der Kniescheibe abschalten. Wenn sie mir versprechen, dass keine Freunde von ihnen kommen und in der Kochsalzlösung Heroin reinspritzen oder irgendwelche Drogen reinbringen. Da habe ich noch versprochen, nur Familie kommt vorbei und das war's, ne? Ja, und dann haben die versucht, mir das Leben zu retten und haben mich dann in ein künstliches Koma gelegt. 3 Monate ungefähr. Aber erstmal, wie gesagt, aufgepäppelt, die Füße heil versucht zu retten. Ärzte eingeflogen aus Harburg. Mit Hubschrauber mussten mich dann ein paar Mal operieren. Ja. Und wie gesagt, da bin ich dann auch weggerutscht und dann haben die über fünf Minuten versucht, da mich zu reanimieren. Haben das dann auch wohl auch geschafft. Und ja, haben meine Beine dann gerettet.
Dann also
ich konnte meine Füße retten. Das war dann, weil sie mich in künstlichen Koma gelegt haben. Dann bin ich überall wieder mal aufgewacht und so weiter und habe dann immer Monster-Schmachter gehabt hier. Und habe dann auf Intensivstation noch eine Zigarette, immer nicht die Tochter von meiner Frau, die ich geheiratet hat, hat mir dann Zigaretten gebracht und so. Und dann habe ich auf Intensivstation immer noch eine rauchen. Ich hatte zwar das Katheter an Hals und habe dann auf Bedarf Schmerzmittel gekriegt. Die Liste war eine DIN A4-Seite lang. Und die Schwester gerufen, habe Schmerzmittel gekriegt und konnte dann immer noch eine rauchen. Bis ich dann bei der dritten, vierten Zigarette das nicht mehr gemerkt habe und die aus der Hand gefallen ist und das ganze Bett abgesenkt ist. Die kamen von allen Seiten, haben Wasser rübergeschüttet, haben alles durchsucht, alles weggenommen, den Zigaretten gefunden und so weiter. Und dann auch jeden Besuch, haben mich behalten, zum Glück. Und von da an wieder Koma. Und dann bin ich, bis ich transportfähig war, bin ich dann verlegt worden auf die Lungenabteilung nach Harburg. Da ging das dann weiter. Also da bin ich dann auch nochmal, ist die Lunge auch nochmal zusammengefallen. Und da bin ich dann auch, da haben sie mich dann auf Polamidon gesetzt. Heroinersatzmittel. Das kam gerade auf den Markt, also war gerade freigegeben. Mhm. Krankenhäuser hatten das schon. Und da haben die mich auf Polamidon gesetzt und haben gedacht, ja, wir setzen den mal. Also nach meiner Genesung, nach einem Dreivierteljahr, haben die gedacht, setzen mich mal wieder runter von dem Zeug. Und ist gut, so, ne? Merkt das wohl nicht oder so. Ich hab das gemerkt dann auch unter anderem. Und musste ja neu laufen lernen, weil ich keine Muskeln mehr hatte. Und es war alles monstermäßig schwer, aber es hat alles noch geklappt. Und als ich dann eine Woche oder zwei Wochen vor der Entlassung haben sie mich runtergesetzt von dem Polamidon und ich habe das dann auch gemerkt irgendwie. Und zwei Tage später haben sie mir gesagt, dass ich runtergesetzt worden bin. Und dann habe ich gefragt, ob ich mal nach Hause fahren könnte und so weiter, rüberfahren und so. Ja, kein Problem, wenn Sie abends wieder da sind. Sagen Sie nur Bescheid wegen Versicherung und so. Alles klar, ich zum Hauptbahnhof, erstmal Stoff geholt.
Oh Gott.
Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und dann, die Nacht noch im Fernsehraum gewesen, auf der Lungenabteilung. Ich weiß noch genau, da war also Blade Runner, lief da gerade im Fernsehen. Geile Musik und so gehört. Und nebenan sterben die Typen weg, 90, an Lungenentzündung. So, wenn man die dann noch oben drauf kriegt, dann ist meistens vorbei.
Warst du ja schon längere Zeit clean und dann war dein erster Weg wieder...
Ich war nicht clean. Die haben mich auf Polamidon gesetzt. Das waren neue Medikamente und dann wusste man, Polamidon setzt man nicht von heute auf morgen ab. Das geht nicht, da macht der Körper nicht mit.
So, wie oft hast du versucht, clean zu werden?
Boah, das kann ich dir nicht sagen.
Wie häufig war das?
Das kann ich dir nicht, das ist immer wieder. Das ist immer wieder, das spuckt ja immer, du wirst immer wieder weg. Aber man ohne Hilfe schaffst du das nicht. Ich bin irgendwann ins Drop-In am Hauptbahnhof und habe mir Hilfe geholt. Von so einem Helfer, Psychologen, weiß nicht, was das war damals, ein Typ. Das war noch auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof, nicht dieses Drop-In, was heute ist. Mhm. Das andere auf der anderen Seite. Und da war ja auch Ärztin, da konnte sie auch behandeln lassen, ohne Krankenschein und alles und so weiter. Und da hat gerade die dritte Ambulanz aufgemacht, in Harburg. Und da hat er mich hingeschickt und da habe ich zwei Tage später dann Polamidon gekriegt. Und so war ich dann substituiert. Da war ich dann noch 10 Jahre und dann habe ich Therapie gemacht. Das war die Suchtzeit. Das hat 10 Jahre dann gedauert. Um das in meinen Kopf reinzukriegen, dass das nicht gut ist.
10 Jahre.
Wahnsinn. Ja, 10 Jahre und 10 Jahre drauf, also 20 Jahre Drogenerfahrung.
Wie denkst du heute drüber?
Ja, dumm gelaufen. Weil der Mitbewohner von mir, der sein Kind ja in der Kastanienallee haben wollte, den seine Freundin war ja heroinsüchtig. Also hätte ich das ja. Nein, Uli wollte ja schlauer sein, wollte das selbst erfahren, wie das ist. Und das habe ich dann gekriegt, die Quelle. Aber zum Glück habe ich ja, wie gesagt, immer Leute an meiner Seite gehabt, die dann auf mich aufgepasst haben.
Kennst du noch Leute von früher? Hast du da noch Freunde von damals? Oder
aus der Junk-Szene? Oder jetzt durch den...
Aus der Junk-Szene wahrscheinlich nicht, ne?
Nee. Die Kontakte habe ich abgebrochen, bin ich da welche getroffen. Da sagt man Hallo, Wiedersehen. Oder das merken diejenigen selber. Dann geht man sich aus dem Weg. Weil man hat nichts mehr gemeinsam. Die Zeiten sind dann vorbei. Man kann sich unterhalten darüber, aber dann ist das Heißreden, nennt man das ja dann auch so. Und die Zeiten sind, ich bin 65, ich brauche das nicht mehr.
Was war dann letztendlich deine Rettung? Oder wer war deine Rettung?
Norbert, immer wieder Norbert, sage ich, kann ich nur sagen. Ne? Norbert. Und dass ich immer wieder arbeiten konnte bei ihm. Ne? Und die Anfangszeiten im Pudel. Und jetzt ja wieder zum Schluss.
Norbert, ne? Ist dein
Onkel gewesen, ja. Mhm.
Der lebt nicht mehr.
Der ist 2003 gestorben an Krebs.
Ne? Und der war deine Rettung und das Pudel.
Ja, also Norbert, der Pudel. Meine Tante. Der Pudel, genau.
Der Pudel. Entschuldigung.
Ja. Immer wieder, Norbert kann ich sagen, immer wieder. Das steht ja auch im Buch immer wieder, wo er mit im Knast und damals im Heim und überall wurde er immer da. Das stand ja wie eine Eins, sag ich mal, so immer hinter ein. Ja.
Also jemand muss man finden bei all dem. Weil du hast ja wahrscheinlich ganz schön viele Dinge getan, ja. Die er auch nicht so gut fand, ne?
Nee, bestimmt. Bestimmt, ja.
Schämt dich das heute irgendwie?
Oder? Nee. Nee, wir haben über alles geredet, denn da auch immer wieder. Das ist so, nach der Therapie, die war sehr gut. Sie sagen, das war, ich bin ja von 5 Gramm Heroin und ohne Ende Hasch und Koks und hier mit Polamidon und so weiter auf null gegangen, von einem Tag auf den anderen. Und das ohne Medikamente, nur Akupunktur gestützt und chinesische Heilkunst. Ne? In Bockholt war das. Und die waren gerade neu. Die haben gerade neu aufgemacht. Die haben mit Hypnose gearbeitet und haben hauptsächlich schwerwiegend Punkt war Koks, Heroin. Aber Koks vorrangig, aber wie gesagt. Und das war so eine Art, eine neue Form von Therapie. Ich hatte ja vorher schon ein paar andere Anläufe gehabt, wo das 1,5 Jahre dauerte, Therapie und 3 Monate keine Kontakte nach außen, nur mit 3 Mann rauslaufen. Und
wie oft hattest du das? Also du hast ganz, ganz oft versucht, selber clean zu werden, ja. Aber wie oft hattest du wirklich Therapie?
Therapien hatte ich 3 bis 4 Stück, die ich angefangen habe.
Okay,
aber mir nicht gefallen haben.
Und dann die wirklich zum Erfolg geführt hat.
Genau.
Und dann
die habe ich mir auch vorher, die habe ich mir auch vorher angeguckt, die Therapie. Ich laufe nicht irgendwo schwarz rein, ne? Das war vorbei. Ich hatte durch die Substitution in Harburg, haben wir eine Zeitung gegründet damals, von Substituierte für Substituierte, haben die überall verteilt, in denen es gab ja viel mehr Hilfen in der Zeit, in den 90ern. Für Suchtprobleme. Und die hat die Stadt nachher ja einfach wieder gekappt, alles eins nach dem anderen.
Wie ist denn dein Leben heute? Hast du irgendwie Familie um dich rum?
Heute, ja, Familie habe ich noch. Meine Tante lebt noch. Und mit der habe ich starken, engen Kontakt. Und ja, sonst habe ich viele Freunde, so aus Kunstszene. Auch alles so Bekannte vom Pudel, eine Freundin, mehrere, die mich dann, also mehrere Freunde, die mich so besuchen. Eine davon hat ein Kind, auf dem passe ich oft auf. Und seit 6 Jahren, der ist 6 jetzt.
Seit Anfang an passt du auf den auf?
Ja, von Anfang an. Das war eine gute Freundin, die habe ich hier kennengelernt. Und auch so nach meiner Zeit, so 2005, 2006, eine Französin, die in Frankreich gewohnt hatte, habe ich dann öfters Urlaub gemacht, weil ich sie aus dem Pudel mal angeschrieben hatte. Da wollte ich eigentlich mal ein Buch schreiben. Und so kam der Kontakt zustande. Und dann ist sie irgendwann nach Hamburg gezogen und hat ein Kind gekriegt, alleine. Und ja, und immer wieder habe ich da immer aufgepasst. Ja, und jetzt sind wir gute Kumpels geworden, sodass ich dann mal öfters aufpasse. Ja, der ist 6 Jahre.
Wenn die Mutti arbeitet,
oder? Genau,
wie?
Wenn Mutter arbeitet.
Kommt Onkel Uli ran.
Dann kommt Onkel Uli an. Ich kann mit Uli dann vom Kindergarten ab oder mach mit den Sachen dann. Und der hat hier auch seinen ersten Geburtstag gefeiert, nicht seinen ersten Geburtstag, aber den ersten Pudelgeburtstag gefeiert, Kindergeburtstag.
Cool. Und was macht ihr dann so zusammen? Was machst du gerne mit ihm?
Ja, wir haben alles schon gemacht. Also ich habe in Hamburg hier gezeigt, die ganzen Sehenswürdigkeiten haben wir abgeklappert. Und ja, alles beigebracht, so bis er dann angefangen ist zu sprechen. Und ich hatte den E-Roller früher schon gehabt zum Sitzen. Und da ist er immer mitgefahren, so als 2-3-Jähriger schon immer. In Parks und so. Und dann sind wir durch Hamburg so. Flohmärkte, was alles Mögliche. Heute sind wir mit Legosteine und alles unterwegs. Vorbereitung zur Schule.
Legosteine? Ach so, du machst auch so ein bisschen Unterricht mit ihm.
Ja, was man versucht, das Beste eben. Ne? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Kindheit denn alles so. Ne?
Ist das für dich schön, jetzt sowas?
Das ist ja gut zu erleben. Bloß man kann nicht mehr alles, ich kann nicht mehr alles machen jetzt. Das ist durch. Ne, ich würde mehr machen können, aber durch COPD, Lungenkrankheit, das Koksen und so weiter, das holt dich ein. Die Vergangenheit holt dich immer wieder ein. Und wenn das nur der Körper ist, der macht da nicht mehr mit.
Was macht dein Körper nicht mehr mit? Was kannst du nicht mehr?
Luft, ich kann. Ja, ausdauernd nicht mehr. Laufen, nicht mehr. Treppen, hier die Treppen. Wissen wir, da muss ich morgen oben erstmal Pause machen, wenn ich oben hochkomme. Und ja.
Sonst noch andere Sachen, die geblieben sind von der Sucht?
Zigaretten.
Ja, aber ich meine körperlich, die du mehr.
So, von der Sucht, ja, Narben ohne Ende. Die Füße, ich muss Thrombosestrümpfe tragen, ich bin durch. Der Körper ist durch. Ich merke das an jeder Ecke. Aber. Es hält sich noch in Grenzen alles zu, dass ich noch mich bewegen kann, wie gesagt. Ich kann auch noch ein bisschen arbeiten. Und ja, das baut einen jeden Tag wieder auf. Ja, nichts zu nehmen oder zu gucken. Und auf dem Kiez bin ich extra geblieben. Nicht extra, aber früher hieß das immer, zieh in die anderen Stadt oder such dir neue Leute und. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht weg aus Hamburg. Habe ich keinen Bock gehabt. Vom Kiez hätte ich mir ja noch gefallen lassen. Aber es gab keine Wohnung. Was willst du da machen? Die Wohnung, die ich jetzt habe, die habe ich seit 94. Ne? Und da wohne ich seit... Ich wollte schon immer woanders hin. Aber du findest ja nichts. Du kriegst nichts anderes. Als wie eine Einzimmer bis 50 Quadratmeter. Ne? Es sei denn, musst das natürlich selbst finanzieren. Dann kannst du was suchen. Das ist klar, wenn du Geld hast, kannst du auch machen. Du kriegst auch eine Wohnung.
Also ist Kiez Heimat, ja?
Kiez ist meine Heimat geworden. Ja. So viele verschiedene Leute und so, da gibt es auf keiner Ecke. Nirgendwo anders. Das war ganz gut, dass ich aus Neumünster weg nach Hamburg gezogen bin. Mein Onkel hat mich ja hergeholt. Die haben ja im Knast, meine Mutter hat ja zu mir gesagt, wenn Neumünster bei mir wohnt, gibt es nicht mehr. Wie ich dann rausgekommen bin nachher mit 17, 18, ich habe keinen Bock mehr auf die Kripo, die jeden Tag zu Hause und so weiter. Ich war schon mit Du und Du auf den. Und der hatte dann einen neuen Macker gehabt. Den konnte ich auch überhaupt nicht ab, den Typ. Und den hat sie aber geheiratet und war ein Kfz-Meister. Und der war da mit zu Besuch. Und bei mir wohnt es nicht mehr. Hals geschoben. 20 Jahre kein Kontakt mehr, ungefähr, mit meiner Mutter. Weil das war dann nicht mal meine Mutter. Wo ich nicht mehr einziehen kann. Nie eine Wohnung gehabt, alleine und so weiter. Und dann kam aber meine Tante 2 Wochen später, oder 3 Wochen, mein Onkel dann, aber, ja, wenn du willst, suchen wir dir eine Wohnung in Hamburg, kannst erstmal bei uns bleiben. Vielleicht hast du ja Glück und ich kann dir noch eine Arbeit besorgen. Das war dann der Job, Marienthaler Tennis- und Hockeyclub. Da habe ich dann Charlie Chakas kennengelernt. Der war mit der Frau zusammen, die heute mit Robert Redford verheiratet ist. Ach, Sibylle Chakas.
Wen du alles kennengelernt, das ist Wahnsinn.
Genau, und da ging das dann, die hat mir auch viel geholfen und die ist dann nachher ausgewandert, ja, erst in die Schweiz, da hat sie Redford kennengelernt und so. Und ja, da habe ich auch, wie Onkel Pö damals früher, was meinst du da, allgemeine Verunsicherung, die Österreicher hat mein Onkel mir alle vorgestellt, die kannte er dann alle und Udo Lindenberg da und Otto und die ganze Zeit da.
Die hast du alle getroffen?
Die habe ich alle getroffen.
Aber dann seit echt Ewigkeit.
Nach acht war früher Udo Lindenberg immer. Ich trinke nicht mehr, ich saufe nicht mehr. Nach acht die Diskothek in Düsseldorf. Nebenan das Zwick, da habe ich Lons für den Teufelsgeiger kennengelernt noch und so mit denen Gitarren verkauft. Und
ja, Wahnsinn.
In Düsseldorf unterwegs gewesen mit Joe. Das war ein Türsteher, den ich auch im Knast kennengelernt hatte. Der Bodybuilder. Der war auch mit einem aus der Hafenstraße zusammen, hat er dann Bodybuilding gemacht auf dem Kiez und so. Mit einem von den Bauwagentypen. Ja, so ist das denn. Man trifft sich immer wieder hier auf dem Kiez, dann auch nach Jahren. Ne?
Ein pralles Leben, ein buntes Leben. Ja,
vor 2 Jahren im Film mitgespielt, über den Kiez, haben wir einen Film gedreht, Selonidas, Kiezsprache. Der ist dann vorgestellt worden auf den Filmfestspielen. Da sollte ich eigentlich so die Hauptrolle mitspielen, aber hat dann wegen meinem Gedächtnis nicht geklappt. Ich konnte mir den Text nicht so viel merken. Das musste auch nicht so unbedingt sein, aber dann haben sie mir eine andere Rolle gegeben einfach. Das handelte von so einem Zuhälter und so einem Jugendlichen, den die Mutter, die hier anschaffen gewesen ist, mit einem Freier abgehauen ist. Und die hat den zurückgelassen und der befreundet sich dann mit so einem alten Zuhälter, so ein 14-jähriger Punk.
Wen hast du da gespielt?
Nee, ich nicht. Ich hab so einen, im Alt-Hamburg den Pagen gespielt, hätte ich mal gesagt, den Hotelmanager.
Den Hotelmanager? Ja. Ja, cool.
Ja, nehme ich doch mit. Und dann haben wir in meiner Wohnung auch noch gedreht und so.
Ja, cool.
Dann ist der Film vorgestellt worden. Auf YouTube kann man noch gucken. Aber der ist dann wohl nicht so. Da waren viele Kidsgrößen bei, so, die da mitgespielt haben. Mhm. Ne? Aber auch wieder Leute aus dem Pudel, die das alles organisiert haben. Das sind Studenten, die haben mich dann mal vor 5 Jahren dann angesprochen auf der Uni und so. Wir haben uns dann getroffen, wie sie sich das vorstellten und so.
Ja.
Dann hatten die irgendwie so ein, da gibt es ja immer Geld für so einen Film, wenn du so Ausschreibung. Und das haben die gekriegt irgendwie für den Film.
Ja.
Und haben das dafür benutzt. Das war so die letzte
Filmrolle.
Filmrolle, die ich so gespielt habe. Auf Kamp Nagel waren auch viele Sachen. Da habe ich mit der Band The Big Boys and the Grand White Idiots von Jan Feddern, die Band. Ne? Bei Jan Feddern waren wir zu Hause, haben gefeiert. Und wir haben den längsten Tresen gebaut. Die haben damals da eine Musical auf die Bühne gestellt, Alec im Wunderland. Und dazu haben wir die ganzen Dekorationen und den Tresen und so weiter auf Kamp Nagel gebaut.
Mhm.
Und ja, so habe ich die Leute, die habe ich mit Koks versorgt. Und dann habe ich die dann alle kennengelernt. So, ne? Mit denen auch abgefeiert und so.
Ja.
Das war eine coole Zeit.
Gibt es irgendwas, was du dir für die Zukunft wünschst?
Für die Zukunft? Für die Zukunft, das ist eine schwere Frage. Für die Zukunft? Erstmal, dass sich das alles wieder beruhigt, mal die ganze Weltsituation, ja, diese Kriegsscheiße. Und ja, das spiegelt sich alles irgendwie wieder, diese Unzufriedenheit der Menschen, dass das wieder mal merkbar, spürbar wird, dass das besser wird, nicht in die andere Richtung geht. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
Und für dich, ganz persönlich?
Und für mich, ja. Ja. Ich bin eigentlich alles so, ist alles gut soweit. Für mich würde ich wünschen, dass ich noch so lange wie möglich den Kleinen aufwachsen sehe. Ne? Da ist ja auch irgendwann ein Cut-Fall, wie gesagt. Aber da will man ja nicht so über nachdenken. Das ist nicht so gut. Ich mache so weiter. Ich habe noch ein paar Freunde, die dann kommen. So, die kennen den Professor von der HFBK, von der Kunstschule da. Der kommt ab und zu mal zu Besuch und guckt sich noch meine Sachen an, was ich mache und so. Zu Hause male ich wieder, tätowieren tue ich auch ab und zu. Und ja, man beschäftigt sich so.
Mist, ne? Dann wünsche ich dir für deine Zukunft alles Liebe,
jo.
Dass du den Kleinen noch ganz lange hast. Ach, der bleibt dir doch bestimmt erhalten.
Ja, das denke ich
auch. Wo du den so viel um dich hast. Alles, alles Gute für dich. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön. Nett.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.